Herzlich willkommen zu Technikquatsch. Mein Name ist Mo.
Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Ich bin der Michael.
Wir beide haben hiermit unseren ersten Podcast gestartet. Und denen es speziell darum geht, einfach alles im Bereich Technik einfach mal zu bequatschen, ganz locker und leicht. Zu meiner Person, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter und einen Mops und arbeite im IT-Bereich, vor allen Dingen im Druckbereich.
Ja, und ich, eben der Michael, bin 37 Jahre alt, bin mehr oder weniger ein freier Journalist und Nachhilfelehrer. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe eine Katze.
Ja, immerhin.
Es ist auch sehr sie kann sehr anspruchsvoll sein.
Ich erwarte auch den Mops ständig hier vor der Tür. bevor wir anfangen, eigentlich hatten wir ja vor, früher aufzunehmen, auch wenn es der Pilot ist. Da wollte ich ja noch eine Storytime-Geschichte erzählen. Also schlicht und ergreifend bin ich auf den Nagel gefahren mit meinem Auto.
Ärgerlich.
Ah ja, und von mir macht es noch flatsch, 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 flatsch. Und das Schöne war, zweispurig auf einspurig, ich dann seitlich raus. Und natürlich auf der Seite, auf denen die Autos gefahren sind, durfte ich dann den Reifen hinten wechseln. So mittelschön, so 10 cm neben 40 Tonnen, während er vorbeirast. Ist nicht so geil.
Ja. Oh, das war das, was du gemeint hast. Ah, Gott, ja.
Das ist so
geil. Ja, ich verstehe. Oh je. Ja, nee.
10 Minuten habe ich auch nur gebraucht mit Hochbacken und Wechseln und alles. Das hat ganz gut funktioniert. Aber Junge, Junge, brauchst du auch nicht so schnell. Aber zum Glück waren es noch die Winterreifen. Sommerreifen müssen eh drauf. Morgen wird getauscht. Dann habe ich wieder ein Auto, das fährt. Ist auch schön.
Ah, das ist ja auch Hardware. Also, und ja, ich brauche nämlich auch, das fällt mir nämlich gerade ein, gut, dass du das sagst, ich brauche nämlich neue Sommerreifen. Die alten sind knapp 10 Jahre alt. Ich habe das Auto nämlich von meinem Vater übernommen und da war nichts mehr zu machen mit denen.
Nee.
Ui, ja, da muss ich noch da meinen Reifenhändler mal kontaktieren. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Lockerungen sind ja angekündigt.
Oh ja.
Gerade aktuell frisch heute, auch wieder ganz also aktuelle News, vor allem wenn es dann die Folge nächste Woche rauskommt. Und nee, aber ja, das wird schon spannend, weil mal sehen. Ist ja.
Ja, das wird nochmal. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann in der Innenstadt passieren wird, wenn auf einmal wieder 10 Läden offen haben. Das wird komisch.
Ja, ich stammel jetzt hier, aber das ist, ich weiß auch noch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, ganz schwierig. Einerseits muss, also die eine Seite, es muss irgendwie wieder weitergehen. So ein Land kann das nicht durchhalten, einfach auf Dauer zuzusehen. Andererseits hilft uns auch nichts, wenn dann wieder die Infektionsraten in die Höhe schießen. Also, mal sehen.
Ja, naja. Wir müssen es einfach abwarten. Ich bin ja in der Firma die Tickets verkauft
bei uns. Ja, genau.
Bis Ende August ist da ja erstmal gar nichts.
Naja, mit diesem Summer Breeze wird es nichts, mit unserer komischen Idee.
Ja. Für alle Zuhörer, wenn das Ganze hier ein Jahr läuft, ist die Idee, nächstes Jahr live auf dem Summer Breeze dann einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise live dann irgendwo zu streamen. Das wäre dann auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, unsere Zuhörer werden uns dann daran erinnern, sobald es dann soweit ist.
Ja, nur ein kleiner Hinweis, den kann man vielleicht dann auch rausschneiden. Discord spackt gerade ein bisschen bei mir. Also ich habe dich jetzt nur abgehackt gehört.
Ja, du, ich dich auch.
Exzellent,
aber ich wusste, was du sagen wolltest.
Okay, gut. Wer von uns will denn dann anfangen?
Heute überlasse ich es dir.
Okay, da muss ich ganz kurz schauen, was ich als erstes nehme. Das Größere, das Fluffige oder das interessante Thema?
Mach, wie du denkst.
Ja, das denke ich ja, das versuche ich gerade zu finden, diesen Gedanken. Dann nehme ich mal das Fluffige, finde ich. Das ist fluffig. Crysis Remaster. Crysis kommt wieder mit Raytracing. Das finde ich schön. Weil erstens ist Crysis immer noch ein geiles Spiel. Ich habe es vorhin versucht zu starten, es ging irgendwie nicht. Ich muss da nochmal schauen. Aber Crysis Warhead, also der quasi Ableger, der funktioniert immer noch. Und das Ding, ich mein, es heißt nicht umsonst, but can it run Crysis? Und ein großer Teil davon ist halt, dass Crysis im Originalzustand immer noch ganz stark auf Single-Core-Performance geht. Also das kann einfach die modernen, also Single- oder Dual-Core, und ich glaube, zwei sind das Maximum, was es wirklich nutzen kann. Und jetzt quengelt gerade eine Katze neben mir. Katzen-Content ist immer gut im Internet. Ja, und die wollen es halt auf die neue, auf ihre aktuelle Version der Engine portieren, mit Raytracing, das plattformunabhängig ist. Also nicht auf die RTX-Karten von Nvidia limitiert. Die haben ja auch davor ab ein Jahr oder ein halb, ich weiß noch mal, wie lang sie ist, eine Demo rausgestellt, die Raytracing auf einfach, ja, quasi Software emuliert. Nicht emuliert ist vielleicht das falsche Wort, aber ohne halt diese speziellen Tensor Cores von Nvidia darstellen konnte, und zwar in guter Performance. Ja, und das wird spannend. Also es soll angeblich, was ich jetzt gelesen habe, eben für PC, PS4, Xbox One und sogar die Switch kommen. Ich glaube, da wird dann nicht viel Raytracing sein. Aber also dass es nicht für die neuen Konsolen kommt, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Also es kommt garantiert auch für die Dinger, für die neuen PS5 und Xbox One Series, nee, Xbox Series X. Es wird immer komplizierter mit den Namen. Und dann können die nämlich auch wirklich die Hardware von AMD ja nutzen, weil deren Raytracing basiert auf der DXR-Plattform von Microsoft, die halt für alle offen ist, und darauf basiert auch die RDNA2-Hardware von AMD, die ja da auch mit Microsoft zusammengearbeitet haben für die Xbox One Series, Xbox Series X. Ich hasse es, wenn diese langen Namen, das wird noch viel schlimmer, wenn ich zu meinem nächsten Thema komme. Und ja, also es ist immer noch ein tolles Spiel. Nicht ganz so einfach spielbar, weil es halt eher ursprünglich für PC umgesetzt wurde. Crysis 2 ist ja eigentlich ein Spiel, das mit den Konsolen im Hinterkopf entwickelt wurde, eben Crysis 1 eben nicht, was die Bedienung da ein bisschen verschlankt hat. Aber ich glaube, da werden die auch entsprechende Anpassungen machen, und es gibt ja auch Ports schon für ein Crysis 1 für die Konsolen, also da mache ich mir keine Sorgen. Und wie gesagt, es sieht immer noch großartig aus. Und wenn das noch ein bisschen optimiert wird und da vielleicht noch ein paar bei den Plastikblättern ein bisschen was drüber gelegt wird, dass das nicht mehr, sondern mehr nach Blatt aussieht und nicht nach Gummi, Ginkgo, dann ja. Also ich würde hoffen, ich kriege einen vergünstigten Update auf meine zwei Versionen, die ich eh schon besitze, in Steam und Origin, aber selbst für so ein 20er oder 30er würde ich es mal holen. Da bin ich, wenn ich ein, ja.
Als wenn es Crytek so gut gehen würde.
Ja, das ist ja auch ein Thema, da könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen.
Das ist
wie das sich entwickelt hat. Momentan geht es aber wieder. Also The Hunt scheint ein Riesenerfolg zu sein.
Ja.
Den scheint es dadurch, also sie haben sich natürlich runtergedampft auf ihren, man könnte sagen, ein Kernteam, aber The Hunt, und es soll auch verdammt gut sein. Also ich kenne Leute, die es wirklich gern mögen, aber bei mir ist das Problem, es ist mit, also nicht kompetitiv direkt, aber es ist versus Multiplayer und so, und da bin ich bin da so, wenn ich spiele, will ich eher so ein bisschen mich entspannen. Und ja, sage ich jetzt, und dann spiele ich nachher wahrscheinlich Doom Eternal, und das ist alles andere entspannend, aber es ist, ich muss nicht immer dieses Ding, keine Ranglisten irgendwie im Kopf haben oder so. Ah, furchtbar. Also, ja, ich meine, es ist auch mal ganz cool, aber ich bin halt wirklich so eher, und dann ich meine, wir haben es jetzt gesehen, wie wir doch immer wieder gebraucht haben, bis wir einen Termin gefunden haben. Oh, und ja, sich dann immer zu verabreden, zu irgendwelchen Sessions. Das, nee, Ich bin da nicht mehr so.
Und dann machen wir 4 Stunden Ranked Game, was auch immer.
Ja, genau. Ich hab ja mal in WoW gespielt. Wie Chesto sagt, I digress, aber ja, da bin ich zum Glück von der Schippe gesprungen, sozusagen. Ich habe ein halbes Jahr relativ intensiv gespielt, direkt nach, als es rausgekommen ist. Da war ja Winter.
Ja.
Ich war in der Studenten-WG und es war nicht viel zu tun. Ja, habe ich halt gezockt. Es ist dann Frühling geworden, so war wieder mehr zu tun. Okay, habe ich so ein bisschen, aber immer noch viel gespielt. Und dann war irgendwann Sommer. Und ich dachte mir irgendwann, ja, wenn jetzt ein Kumpel anruft und sagt, geh mal nachher in den Biergarten. Ich aber was online mit der Gilde, der ich jetzt auch dann schon relativ aktiv war, ausgemacht habe. Was mache ich dann? Ich sage auf gar keinen Fall meinem Kumpel, ja, ich kann nicht, weil ich muss ein Raid machen. Das war für mich so, nein, nein, das bin ich nicht. Aber ich will auch gleichzeitig nicht den Leuten im Internet, also meinen Gildenfreunden, sagen, ja, yeah, geht doch nicht, tschüss. Also habe ich es dann einfach mal so ausklingen lassen und bin dann, hab dann einfach, ja, seitdem habe ich nicht mehr gespielt.
Sei froh. Also ich habe nie angefangen.
Ja.
Ich kannte aber sehr, sehr viele Freunde, die es gespielt haben, da ich auch lange, da hatte ich noch in Osnabrück gewohnt in der Zeit, viele Pen-and-Paper-Freunde hatte. Natürlich haben die WoW gespielt. Aber ey, da sind echt Leute wirklich 2, 3 Jahre einfach hängen geblieben. Bis.
Ja, also mein Bruder zum Beispiel, der hat da auch, ich glaube, ein Jahr lang oder fast 2 Jahre extrem gespielt. Aber die hatten dann halt auch, das waren auch alles Erwachsene mit Arbeit und festen Terminen. Also die haben halt einfach 2 oder 3 Tage in der Woche feste Regeln gehabt, wann wir spielen mit so und so vielen Leuten und da muss man sich vorher anmelden und wenn man sich nicht angemeldet hat, beziehungsweise wenn man dann halt nicht gekommen ist, dann war es schwieriger wieder reinzukommen. Also es war halt schon eine recht anspruchsvolle Gilde und so hat es dann auch in gewisser Weise funktioniert. Es war halt wirklich sehr stark reglementiert.
Das ist dann aber auch straight. Aber dann komme ich wieder zurück auf Crysis.
Ja,
Ich habe
genau.
tatsächlich vor auch 3, 4
Jetzt?
Jahren nachgeholt. Ich hatte es nie gespielt.
Okay.
Aus dem, sagen wir mal, offensichtlichen Grund, weil meine Hardware damals nie potent genug war. Es ist wirklich. Also Doom Eternal ist ein Witz im Vergleich. Ich meine, Doom Eternal ist eh gut optimiert, aber trotzdem hardwarehungrig im Vergleich. Aber Crysis war so. Doom Eternal viermal gleichzeitig gestartet für jeden Rechner damals.
Ja, das war, also als das rausgekommen ist, es hat einfach, also mein Rechner auch nicht, also ich hatte, ja damals, weiß nicht, ob der noch up to date war, ja wahrscheinlich nicht, aber, und das sah auch in niedrigen Einstellungen trotzdem gut aus.
Ja.
Kann man nichts sagen. Aber tatsächlich ist Crysis immer noch, ich habe immer noch die Tradition, nach dem Upgrade Crysis starten. Aber ja.
Da ich ja jetzt Hardware bestellt habe,
Ah, du hast schon bestellt, okay.
den Ryzen 5 3600, 16 GB Arbeitsspeicher und
Ich
ja.
dachte, du wolltest noch den alten mitverwenden.
Ja, ich gebe meinen Pentium an meinen Schwiegervater und der braucht halt auch Arbeitsspeicher.
Ah, okay, also quasi ein Switch.
Genau. Und da will
The
ich das
good
dann
old
auch gerne testen.
Switcheroo.
Da habe ich zwar dann nur eine RX 570 drin, was dafür wieder ein bisschen schwach ist. Aber ist ja nicht aller Tage Abend. Mal gucken, was die noch rausholt.
Ach, Grafikkarte ist das Einfachste zum Austauschen.
Das ist richtig.
Das ist wirklich einfach aufschrauben, Schrauben raus, PCI-Slot öffnen. Nie vergessen. Ich habe da schon schlimme Sachen im Internet gesehen,
Oh,
wenn man vergessen
nee.
hat, diesen kleinen Hebel aufzumachen. Ja, doch. Also von ab, also das Easy, das Einfachste, was überhaupt kein Stress ist, ist, dass der kleine Hebel bricht. Mein
Ja.
Gott, das tut nicht weh. Aber es gibt dann halt auch Bilder, wo der ganze Slot mitgezogen wird.
Gott.
Ja, du, was man alles im Internet sieht, was Hardware angeht, PC. Ich habe wunderbar letztens den besten Vergleich gesehen, wie heutzutage PC bauen geht. Es ist quasi wie Steckbausteine zusammenstellen, stecken. Weil ja eigentlich nur das dort reingeht, wo es rein soll. Und das stimmt eigentlich auch. Also für Erstbauer schaut es immer sehr kompliziert aus, wenn man dann dieses Mainboard in der Hand hat und diese ganzen verschiedenen Dinger da sieht. Verstehe ich vollkommen. Also wer zum ersten Mal das anpackt, ohne irgendwas vorher gesehen zu haben, das ist ein bisschen einschüchternd. Aber ich habe zuletzt ja mit einer einen PC zusammengebaut. Und erst war mein Gedanke, okay, ich lasse hier alles selber machen und quasi überwache nur. Aber dann hätte es halt ungefähr 5-6 Stunden gedauert wahrscheinlich. Und das ist nichts gegen sie, aber das ist normal. Das ist ganz normal. Aber ich musste noch mal heimfahren und das war schon Abend. Also habe ich dann halt doch relativ viel selber gemacht. Aber sie hat mir danach auch gesagt, ja, sie sieht jetzt auch, das ist alles so gar kein Stress eigentlich. Und sie hätte halt bloß Angst gehabt, vor allem weil es halt auch teure Hardware ist, was kaputt zu machen. Verstehe ich. Ist auch klar. Aber als sie dann das auch gesehen eben bei mir und hat dann gesagt, ja, okay. Jetzt hat sie keine Angst mehr davor.
Das Einzige, wo man, glaube ich, immer noch ein bisschen aufpassen muss, ist halt der Prozessor.
Ja, die Pins. Die
Pins, dass man da keinen Mist baut, dass es richtig rum ist. Und wenn man einen Lüfter montiert, nicht das Board durchbricht.
Okay, das ist mir noch nicht passiert, aber...
Aber mein AMD war es schon so eben mit Spange unten drunter und Gegenwiderstand und tralala, das war schon eine martialische Geschichte damals.
Ja gut, aber da sind die auch weit gekommen. Also wir haben jetzt da einen Mugen 5 verbaut, was ja ein auch ziemlich heftiges Teil ist, vor allem Lüfter, also richtiger Brocken. Aber vor allem, der lässt sich nur bis zu einem bestimmten Widerstand drehen. Der hört dann auf. Der mögen dann die Schrauben nicht mehr.
Ach, das ist doch gut.
Der hört dann, also der sagt, okay, fertig.
Eben nach fest kommt ab. Alte Metallerregel.
Ja, aber, ja gut, aber... genau. Aber ja, nicht nur im metallischen Baubereich, sondern auch überall.
Da komme ich aber noch mal zurück auf Crysis, weil ein paar Sachen finde ich daran ganz spannend. Ich habe es tatsächlich, ich habe tatsächlich nur irgendwas in den News gesehen, wo ich dachte, okay, Gerüchte um neues Crysis habe ich nur mitbekommen, aber das jetzt das.
Das war der Anfang, ja, weil die einfach nur so der Twitter-Account seit 4 Jahren zum ersten Mal was gesendet hat. Ja. Und dann war es so, what, neu? Aber ja.
Ja, also, das Remastered wird nochmal spannend. Was ich ganz spannend finde, auf jeden Fall die Switch-Version.
Oh ja.
Bei Crytek reden wir eben nicht nur von der Entwicklerfirma, sondern auch von Engine-Hersteller. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch Pilot. Ist auch ein Testballon, das Ganze einfach auf die neueste Hardware zu kriegen. Speziell Switch läuft ja wie bescheuert.
Oh ja.
Und es gab ja schon, sagen wir mal, interessante Ports mit Doom und Wolfenstein.
Gott. Hätte niemand geglaubt.
Hat.
Wirklich. Also ich war so, okay. Und ich habe dann natürlich Digital Foundry, beste Quelle für solche Vergleichssachen. Und ja, also natürlich starke qualitative, also bildqualitative Einschränkungen, aber dass es überhaupt läuft.
Eben. Und ich bin mal gespannt, wie gut sie es für die Switch hinbekommen. Und was sie da für Tricks und Kniffe nutzen. Aber das könnte halt nochmal ganz schön spannend sein.
Oh. Eben, und wie du ja sagst, weil die ja ihre eigene Engine haben und entwickeln, können die da durchaus, glaube ich, gut was biegen.
Genau. Ich glaube, da werden wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge Thema Crytek, Lumberyard.
Das wird eine lange Folge.
Das wird eine lange Folge, aber da so tief will ich jetzt gar nicht gehen. Da würde ich einfach mal raufspringen.
Genau.
Und tatsächlich beim Gaming-Thema bleiben. Ein Thema, was mich aber persönlich ein bisschen rumtreibt. Gar ziemlich offensichtliches Thema, aber auch Corona mitnimmt. Ich lese vor, habe ich aus Golem-Titel. Gamescom 2020 findet online statt. Das Verbot von Großveranstaltungen betrifft auch die Gamescom. Die Spielemesse findet 2020 nach offiziellen Angaben als Digital-Event statt. Da muss man auch 3-4 Mal gucken, ob da wirklich Games kommen oder ob sie einfach nur den E3-Artikel genommen haben. Und im Endeffekt auch hier, ja, wird alles digital und ganz toll und so. Und die eine oder andere Stimme gab es bereits schon. Und als mittlerer, größerer Publisher ist so, ja, warum sollte ich machen? Ich mache halt meine einstündiges Video, zeigt nochmal alles von, in Länge und Breite und gut ist. Also ich glaube, das ist genauso unnötig wie der erhoffte E3-Stream.
Naja, sagen wir mal so, ich finde, es ist nochmal eine andere Situation. Also auf der Gamescom war ich letztes Jahr auf quasi Entwicklerseite. Mhm. Und da, also eben, ich glaube, ich habe das da in einem Discord schon gesehen, wo einer sagt, ja, für Indies ist es ganz gut, wenn man so digitale Sachen macht. Es kommt darauf an, wie man es macht. Für Indies ist es nämlich vor allem wichtig, dass die Leute da sind und es sehen und es anfassen können. Also wir waren da letztes Jahr, da war ich für Avorion Boxelware da, um es jetzt mal noch quasi zu konkretisieren, auf der Indie Arena Booth. Ja. Und das, ja, und das ist wirklich, da ziehen die Kleinen, die Indies, wirklich was raus. Weil vor allem, der Punkt ist der, als erstes laufen die alle zu den Großen. Die Hallen sind komplett überfüllt und dann dröbbeln sie so langsam quasi in die andere Halle, wo die, in dem Fall Retro, Indie Arena und so. Aber da ist dann nicht so viel los. Da kommt man auch wirklich an die Sachen ran. Und also, da siehst du, da lernst du neue Sachen kennen. Und du kannst wirklich, da sind immer mindestens 2, 3 Entwickler am Stand, mit denen du direkt reden kannst, wenn du Bock hast.
Eben, das ist halt, ich selber war noch nicht auf der Gamescom, ich habe mich bis jetzt gesträubt. Aber werde es wohl dann auch irgendwann mal machen müssen, allein schon mal es mal erlebt zu haben, speziell nächstes Jahr. Aber ja, da gibt es ja viele Sachen wie My Friend Pedro, das mit der Banane.
Ja, sowas ist, zum Beispiel.
War ja medial extrem gehypt nach der Gamescom. Da haben sie wohl relativ gutes Marketing betrieben, auch in der Halle und dadurch, also mittlerweile, also im Gaming kennst du das halt. Und das war vor der Gamescom nicht so. Ich hoffe ja auf einen Indie-Stream, so ähnlich wie eben bei der E3, dass dann einfach alles zusammen, schöner Stream, eine Stunde, alles mal rein. Das wäre mal ein ganz spannendes Thema.
Ja, da müssten die sich eigentlich untereinander organisieren. Ja, die bräuchten so eine Dachorganisation der Indies, aber dann ist es noch, das ist halt so was. Aber um das wirklich auf die Reihe zu bringen, brauchst du irgendjemanden, der sagt, okay, kommt, gibt mir einfach eure Trailer und wir packen die alle zusammen. Das könnte wieder auch die Indie Arena Booth leisten. Wenn die einfach sagen, ja, wir bringt uns euren Trailer und eure so eine Art kleine Demo-Reel, was man spielen kann. Und erklärt vielleicht ein bisschen was dazu. Voice-Over oder was weiß ich oder Text. Und das dann zusammenstellen und dann einen eigenen Stream machen. Und das können die. Ich kenne die von dort. Die schaffen das alles. Und wenn es 10 Minuten vorher zusammenschneiden. Weil so läuft es. Ich war dort. Ich sag's dir ganz ehrlich, die Indie Arena Booth Leute sind absolut großartig. Tolle Leute. Also auch eine der Leiterin, ich glaube die Leiterin, ja, Valentina, ist ein wunderbarer Mensch. Wenn du irgendein Problem hast, du gehst hin, hey, wir brauchen noch ein Kabel XY, ein Mehrfachstecker oder wir haben unsere Tastatur geht gerade nicht. Also ja, Moment, hier, da, zack, hier, hast du was. Also ganz, ganz, ganz toll. Auch wenn sie anscheinend eine Whitelist führen an Entwicklern. Wir hatten da so ein Problem letztens so. Ja, also bei der Mac war das. Ja, wir brauchen noch einen Rechner wegen, weil unsere Rechner gehen nicht. Wir hatten da irgendwie, also ja, das würde noch eine Stunde dauern. Auf jeden Fall, ja, geht hin zu. Okay, Moment, wer seid ihr? Ah ja, okay. Okay, geht. Bitteschön. Das war schon, ja, nee, das ist, aber wie gesagt, die sind toll.
Ich kenne es selber so ein bisschen, was Messealltag betrifft. Wie gesagt, über unser Unternehmen. Wir haben auch einen großen Stand gehabt und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber auf einmal war ich der technische Leiter für die Kassen und für unseren Stand und stand da so ein bisschen so. Ich bin aber auch gar kein Admin mehr bei uns im Unternehmen, sondern leite den Versand. Was hier los? Aber habe dann halt da nochmal alles zusammengeknüppelt und gemacht und getan. Das war ganz witzig. Aber ja, wie gesagt, bei der Messe geht es einfach darum, auch da zu sein. Klar ist das alles teuer und tralala, aber es war auch eine kleine Messe, da waren viele, viele, viele kleine Veranstalter da, also wirklich Einzelpersonen, die dann in Verkleidungen, ne, bei irgendwelchen Stadtfesten auftreten und sowas und dann tatsächlich von leben. Also es wirklich auch in diese Richtung geht. Und ja, du brauchst das halt. Und du brauchst auch das Miteinander. Also ich weiß noch, es wurde mir hinterher erzählt, wir hatten halt, also von mir aus dem Versand, einen schönen Schiebewagen mit so Luftreifen, weil wir ein Außenlager haben, über Kopfsteinpflaster. Und das habe ich da mal mitgenommen nach dem Motto, ja, kann nicht schaden, das dort zu haben. Und das war wohl ziemlich das beliebteste Objekt. Ein Tag vor Beginn ist wohl wirklich jeder vorbeigekommen, kann ich mal kurz diesen Wagen haben? Ja, das ist halt so. Aber man hilft sich auch gegenseitig, das ist ja das Schöne daran. Und sowas schweißt ja auch zusammen. Klar. Genau, aber genau.
Ja.
Tatsächlich finde ich die Idee ganz sympathisch, eben da eigenen Indie-Stream zu machen. Ich meine, bei den Großen brauchst du es nicht wirklich. Gibt ja, gut, letztes Jahr wurde ja auch einiges angekündigt auf der Gamescom, aber ja, da kannst du eine schöne Show machen. Aber gerade bei den Indies würde mich halt interessieren, wenn man da was Schönes zusammen macht und die Aufmerksamkeit tatsächlich nutzen, dann vielleicht auch wirklich in einem Gamescom-Stream. Aber ich habe irgendwas vom Paywall gehört.
Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Und das, ja, dann wird es schwierig, weil dann werden auch wieder viele, also ehrlich gesagt, wenn ich so ein großer Publisher bin, was habe ich von der Paywall?
Ja, es macht auch null Sinn, weil jetzt mal ganz ehrlich, du bist die Gamescom, du hast keine Hallen, du hast nur noch deinen Namen. Was machst du? Machst einen Stream, hältst den Namen hoch, hey, E3 ist tot, es gibt nur noch die Gamescom, Tokyo Game Show.
Ja.
Und ja, und da brauchst du keine Paywall, die 500 Leute gucken.
Ja, das ist dann, das geht dann in die Richtung von der Blizzard, Convention da.
Ja, das ist aber, es gibt Gaming-Fans, aber es gibt keine Gamescom-Fanboys. Yeah, Gamescom 50-Euro-Ticket digital. Das macht keiner.
Nein, da geht's, auf der Gamescom geht's wirklich ganz klar darum, dort zu sein. Und,
Ist halt wie ein
naja,
Metal-Festival.
ja, oh Gott, das war ein anderes Thema. Ja, nee. Was will ich da mir, wenn ich am PC daheim hock, dann will ich, also, mir sind ja schon manchmal diese Pressekonferenz-Dinger von der E3 zu viel, weil die da einfach so irgendwie geschmartet haben.
Yo,
Da ist auch.
Xbox, woo!
Ja, nee, gib mir die Trailer und vielleicht und Game-Szenen und okay, wenn sie wirklich einen Entwickler auf die Bühne bringen können, der was dazu sagen hat. Schön, aber meistens ist es ja auch nur Geschwurbel.
Hey, dann sollen sie eine Nintendo Direct machen und gut ist.
Ja, genau. Tatsächlich ist Nintendo, die sind richtig fein raus.
Ja, die sind ja eh raus.
Nee, aber die machen das halt schon die ganze Zeit. Die sagen ja, okay, und?
PlayStation hat es ja auch mit der State of PlayStation, glaube ich. Und Xbox war.
Self-Player, irgend sowas, ja.
Ja, und Xbox war ja auch irgendwas. Und ja, und wie gesagt, auch die großen Publisher.
Ja. Nee, das ist, also, wie gesagt, es ist nochmal ein bisschen Unterschied zwischen der E3 und der Gamescom. Weil die E3 ja eigentlich eine Business-to-Business-Messe ist. Okay, sie wollten es immer mehr öffnen, was von vielen kritisiert wurde, weil aus Business-Sicht, also jetzt sowohl journalistischer als auch aus wirklich Publisher- und Entwicklersicht, wenn dann ständig irgendwelche Trottel, sorry, aber halt, ich meine, halt einfach normallos rumlaufen. Das bringt dir nichts.
Das sieht aber
Du
nicht
willst
aus wie Call of
Geschäft.
Duty.
Ja, genau, so ungefähr. Nee, du willst halt da geht es darum, Geschäfte zu machen. Da geht es aber darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Presse eben. Presse, Deals abzuschließen und solche. Also nicht mit der Presse. Das wollte ich nicht sagen. Das soll nicht, dass das raus rüberkommt. Nein, ich meine halt Deals untereinander, zwischen Publishern, zwischen Entwicklern. Sich kennenzulernen, Leute anzuwerben, Leute zu treffen, darum geht's.
Ja,
Die
wobei,
Gamescom macht das auch.
ich
Aber
sag
es sind Zweifel. Okay, mach du erstmal.
mal. Ja, aber Deals mit der Presse ist ja so ein Thema. So, hey, ihr kriegt das exklusiv, tralala. Das ist ja auch normaler Business Talk.
Ja,
es
ja,
ist klar. Einfach so, wenn du einfach sagst, okay, das wird jetzt ein Sims Sonderheft plus Titelstory plus bla bla bla, dafür habt ihr das halt einen Monat früher als alle anderen. Und dann ist ja auch Business, wird ja immer wieder verpönt und der unabhängige Journalist, ja, den gibt es und das ist ja auch in Ordnung, aber wenn du halt ein großes Business hast, musst du halt deine Leute auch versorgen und wenn jemand dir Geld dafür anbietet, macht Disclaimer dran, so und so sieht das Ganze aus und dann bin ich komplett cool damit. Also habe ich gar keinen Bauchschmerz.
Exklusiv-Stories gab es schon immer. Aber wenn wir jetzt so die klassischen Magazine wie GameStar, PC Games und so betrachtet, die es jetzt auch noch gibt zum Glück eben, die anderen ja nicht, denen, also ich kenne da halt Leute auch persönlich, die da arbeiten und da weiß ich, oder da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass, ja, es ist quasi ein Deal, wenn ich eine Exklusivstory habe. Oder hatte, weil heutzutage ist es halt eigentlich nicht mehr, weil Webseiten, aber dass das auch keinen Einfluss auf den wirklichen Test dann hat.
Es macht ja auch keinen Sinn, auf den Test einzuwirken. Also man hat es ja schon tausendmal in irgendwelchen Podcasts gehört. Ja, dann wurde der Test geschrieben und dann ruft PR XY an, das ist eine 76, das ist aber mindestens eine 85 und dann soll das geändert werden und das ist einfach das Weißinterfekt, ja. Sprich Aufmerksamkeit auf etwas ziehen, was keine Sau interessiert. Und genau das ist das. Ich meine, heutzutage sowieso, wenn der Testbericht draußen ist, interessiert es eh keine Sau mehr. Weil entweder hast du die Early Adapter, die das Spiel eh schon haben und mit Vorbestell-DLC gefüttert sind, oder hast halt die Schnäppchenjäger und ein bisschen was dazwischen.
Das ja, klar, also. Nee, also das, die verdienen auch heute nicht mehr wirklich mit Anzeigen. Also das war früher tatsächlich ein größeres Problem bei Magazinen, ja. Dass wenn ein großer Anzeigenkunde unzufrieden war und dann mal eine Kampagne storniert hat. Aber da habe ich auch die meisten Geschichten, die man da gehört hat, waren dann, dass zum Beispiel der Chefredakteur da komplett hinter seinen Leuten stand und ansonsten, wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätte er seinen Job verfehlt, ganz ehrlich. Aber alle auch Leute, die ich kenne, ich will jetzt ja kein großes Name-Dropping betreiben, aber jetzt jemand sowas wie die Petra Fröhlich, die früher bei PC Games war und jetzt die Gameswirtschaft leitet. Okay. Ja. Gameswirtschaft ist, muss man einfach sagen. da wäre nie irgendwas durchgekommen. Das kannst du vergessen.
Macht ja auch keinen Sinn. Macht ja in beide Richtungen keinen Sinn, das ist klar.
Ja, nee, ich war ja tatsächlich im Praktikum bei PC Games, als sie noch da war. Und nee, also, wie gesagt, da lege ich die Hand ins Feuer.
Nee, es ist ja auch Kindergarten dann immer so ein bisschen. Aber ja, nee. Dann übergebe ich mal wieder das Wort an dich.
Ja, genau, dann gehe ich jetzt nur ein bisschen ein kleines quasi Technik- bzw. Games-Meta-Thema. Und zwar Jason Schreier, der hoffentlich den meisten bekannt ist als der wohl mit eins, also der einzige ist vielleicht übertrieben, aber der größte und wichtigste Investigativjournalist im Gaming verlässt Kotaku.
Da.
Und zwar zum Ende der Woche, also morgen, heute, morgen. Freitag. Ich habe jetzt normalerweise die Website zugemacht, aber ja. Nur als kleine Zusammenfassung, was an ihm so wichtig ist. Er hat Sachen aufgedeckt, wie ganz viel in diesen Crunch-Sachen bei Riot Games, bei, wie heißt es nochmal, Red Dead Redemption Rockstar.
Rockstar, ja.
Und auch diese Sachen mit der sexuellen Belästigungssachen bei Riot Games eben. Und also der ist wirklich einer derjenigen, wenn du sagst, okay, wenn der was sagt, auch wenn es nur sozusagen aus unbestimmten Quellen kommt, weil der seine Quellen kennt und die kennen ihn und wissen deshalb, er ist verlässlich und dem kann man was erzählen, dann ist da was dran. Da weiß er auch ganz genau. Und das hat auch viel in der Industrie bewegt. Also was da gerade bei Rockstar auch abging in Sachen Transparenz, Versuche das zu verbessern.
Eben, er war ja nicht nur ein Enthüllungsjournalist, so Und der einfach hier, da ist es und danach mit die Sinnflut, sondern er hat ja dadurch ja auch was verändert in vielen Bereichen. Gerade der Crunch, also Crunch heißt im Endeffekt ja einfach nur ein paar Monate bevor das Spiel fertig ist, muss das Spiel halt fertig werden. Und damit es auch fertig wird, machst du halt Überstunden. Also bis, reden hier halt nicht von 40 Stunden, sondern von 80 Stunden und mehr. Und teilweise ohne Bezahlung oder...
Oder Ausgleich eben, ohne Ausgleich, das vor allem. Ob es jetzt eben, Bezahlung oder Urlaub oder was auch immer ist, ohne Ausgleich.
Das ist dann halt in 80 Stunden in der Woche und am besten als Familienvater mit zwei Kindern zu Hause ist halt
genau,
nicht
da
so
kannst geil. Genau, da kannst du ein Bett, kannst du eine Matratze unter einen Schreibtisch legen. Weil, was willst du noch machen?
Ja, und das wird ja auch glorifiziert oder es wurde ja lange glorifiziert vor Jason Schreier. So, oh, total geil. Und dann waren wir dann zwei Monate nur untereinander und wir haben unseren Kollegen mehr gesehen als unsere Frau. Ja, das war mal cool. Das ist am Anfang immer cool, aber ich glaube, mit 35 ist dann auch vorbei.
Das ist eine Sache, wenn du quasi so ein Startup bist mit 3, 4, 5 Leuten oder was weiß ich. Und du bist da komplett auf dieses Projekt investiert. Und quasi Anfang 20 oder was weiß ich. Ja, dann haust, dann investierst du halt alles. Und dann ist das halt auch eine coole Sache, weil du danach sagen kannst, das ist unser Ding, das haben wir geschafft. Aber wir reden hier von Milliardenunternehmen.
Ja, die Leute, die auch gesagt haben, das ist total geil, Crunch ist total geil, sind halt die Leute, die halt mehrere Millionen oder noch mehr auf dem Konto haben. Ganz ehrlich, wenn ich wüsste, okay, in 2 Monaten kommt das Spiel raus und dann habe ich halt 40 Millionen Euro mehr, habe ich da ein bisschen weniger ein Problem damit, als wenn ich ein mittelschlecht bezahlter Programmierer bin. Weil ich weiß nicht, wie viel Rockstar oder alle anderen bezahlen, vorweg, aber man...
Ja.
Man weiß, es ist kein Traumgehalt wie vielleicht in anderen Branchen. Es ist halt nur ein Traumberuf.
Und ja, das haben die auch oft genutzt, eben als quasi Druckmittel. Dass man sagen kann, man arbeitet bei Rockstar. Dass man auch danach sagen kann, ich habe dort gearbeitet. Und darum haben die so einen quasi Durchfluss an Arbeitskräften.
Ja, es war doch, wie war das, die Statistik, die ich mal gehört habe? Ich glaube, ich habe es auch gelesen, 6 Jahre arbeitet durchschnittlich nur ein Entwickler in der Games-Branche, bevor er dann aufhört und woanders hingeht, weil er nicht mehr kann.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Kann ich bestätigen.
Ja, ich gehe einfach davon aus, dass... Ja, also ich hoffe mal, dass es dann besser wird. Und Jason Schreier hat, wie gesagt, da, also neben den ganzen Leaks, die er immer wieder hatte, Stichwort Assassin's Creed Viking, also da warte ich immer noch drauf auf das Release, freue ich mich sehr drauf.
Wollte gerade sagen, das ist jetzt noch ein Leak, der zwar gekommen ist, aber noch nicht bestätigt wurde. Und ja, ich liebe halt auch die nordische Mythologie, also da bin ich voll dabei.
Ich auch, das ist mein Spiel. Weil ich immer noch nicht God of War gespielt habe, aber das war mir dann auch zu, ja, hatte die Anleihen und ja, ich werde es nochmal nachholen. Aber ich glaube, das Ding wird, so wie ich die Assassin's Creed-Teile kenne, dann sehr, sehr, sehr spannend. Aber ja, das sind halt die eine Seite sind halt die Leaks, die Leute reden halt mit ihm, die haben das Vertrauen zu ihm. Und das Interessante, das klingt jetzt alles wie so ein Nachruf. Tatsächlich kann man gespannt sein, was er derzeit alleine macht.
Ja, der geht ja zu einer anderen Seite. Ich habe das nicht ganz mehr im Kopf jetzt gerade, weil ich eben... Verdammt nochmal. Ich meine, man muss jetzt, was ich nochmal quasi kurz zu anfangen... Der Abgang von Jason Schreier von Kotaku, das hat zu einem Artikel in der Washington Post geführt, beziehungsweise WashingtonPost.com. Die haben das Ganze nochmal aufgearbeitet. Das muss ich jetzt wirklich nochmal kurz aufrufen. Im Zweifelfall müssen wir was kürzen, aber das brauche ich jetzt.
Alles
Washington, da Jason Schreier leaving Kotaku. Hier, genau. Ja, eben, also man muss mal sagen, Washington Post ist eine der renommiertesten Zeitschriften oder Zeitungen auf der Welt.
Ja.
Und die haben einen Artikel auf ihrer Webseite eben, Jason Schreier is leaving Kotaku, citing Geo Media as reason. Also der Konzern, der Kotaku, dem Kotaku gehört. Und das ist halt schon, dass die das wirklich, und dann haben die halt nochmal so ein paar Sachen aufgearbeitet, was er halt alles gemacht hat. Ja, und also wirklich, dass ein Games-Journalist eine Seite verlässt und das auch einer der größten internationalen bzw. amerikanischen Zeitungen behandelt wird. Also, ja.
Das Interessante daran ist ja so ein bisschen immer wieder die Unkenrufe, es gibt keinen Games-Journalismus in dem Sinne.
Ist schwierig, also der ist noch ein bisschen so in kleineren, kocht noch auf kleinen Flammen, es wird aber in den letzten Jahren ist es deutlich besser geworden.
Definitiv. Auch wieder da, was wir vorhin sagten, der Anzeigenmarkt ist nicht relevant. Vieles geht über Patreon, über Steady im deutschen Raum oder europäischen Raum. Und die Leute werden halt von den Fans finanziert und dadurch werden kritische Stimmen nicht einfach, sagen wir mal so, kritische Stimmen wurden damals vielleicht nicht besser verkauft. Also es gibt ja genug Podcasts, Stichwort GameStar, dann haben wir das und das gemacht und hat keine Sau interessiert. Und das ist halt manchmal so. Und jetzt können die Leute halt ganz bewusst Sachen unterstützen und ich glaube, das wird es dann auch. Und der Schreier ist halt eine Instanz.
Tatsächlich ist, für mich ist sowas wie Patreon, diese Crowdfunding-Angelegenheiten, ist so ein Einschnitt, ähnlich wie Steam damals für die Indies war. Ja. Es ist nicht in dieser gewaltigen, emporhebenden Position, aber einfach, dass Leute was machen können, und sagen können, und andere Leute sagen können, okay, das finde ich cool, ich gebe dir Geld dafür. Das hat das Ganze befreit. Ich meine, eines der in Deutschland, ich bin durchaus auch ein Kritiker von vielen Sachen bei Ihnen, aber einer der Vorzeigeprojekte ist The Pod, Games Podcast mit André Peschke und momentan im quasi Winterschlaf allerdings Jochen Gebauer.
Genau.
Und Sebastian Stange. Auch alles Leute, die früher bei der GameStar waren.
Sebastian Stange ist aber guter Mensch.
Das ist top. Aber mit dem habe ich schon Bier getrunken. Ja, super. Nee, aber ich meine, wie die das aufgezogen haben von der eine ist freier Journalist, der andere ist Blöcksack gerade aus der GameStar geflogen. Also sie haben sich in nicht unbedingt gutem Verhältnis getrennt, wie er selber gesagt hat. Ja. Also kreative Differenzen, wie man so schön heißt, auch bei Bands. Und aber dann haben die halt dieses Ding gestartet. Also sie haben es schon vorher gestartet als Hobbyprojekt und dann halt vorbildlich vorangetrieben. Ja, es wäre nicht möglich auf normalem Weg.
Auf klassischem. Ja, also bei Support kann ich tatsächlich sagen, damals, also ich bin langer Fan, schon aus Jugendzeiten von Giga, über Giga, dann später gab es ja den Relaunch mit David Hein und den ganzen Leuten. Daraus ist zum Beispiel unter anderem auch Hooked entstanden, was ich quasi seit Stunde 1 verfolge.
Ich bin auch dabei,
schon jahrelang auch unterstützt habe bei Patreon. Bei Support war es nicht ganz so schnell. Ich glaube, ich war bei Folge 40 oder so und habe dann quasi wirklich von Folge 1 das nochmal aufgeholt und habe dann auch dann sofort unterstützt, wo ich es dann mitbekommen habe. War auch schön. Bin dann mittlerweile raus, weil ich einfach irgendwie nicht mehr dazu komme, es zu hören. Und
ja, sie hauen manchmal zu viel raus.
Ja, ich kann auch nicht mehr alles anhören. Also wirklich auch dieses, und wir müssen hier dies machen und das machen, finde ich alles schön. Aber die News mit Sebastian war für mich immer noch das Highlight, sind immer noch ein Highlight, was ich vermisse und halt 10 Jahre klüger.
Oh, das ist groß, natürlich großartig. Die Kombination aus André und Christian Schmidt ist ganz hervorragend. Da ist auch wieder die Woche erst eine Folge. Also die machen das wunderbar.
Genau.
Zuletzt, weil ich weiß nicht, du hast so leider wahrscheinlich auch, weil man jetzt gerade, das passt auch zum Thema, André hatte zuletzt ein Interview mit Jason Schreier über den Games-Journalismus.
Sehr cool.
Ist richtig gut.
Ich wollte es mal wieder Disclaimer, ich bin in Kurzarbeit. jetzt dann nochmal das aufbringen, erstmal nicht, aber sobald ich dann mal wieder dazu komme, werde ich mir auf jeden Fall wieder geben. Jetzt speziell, wenn es dann vielleicht dann so Richtung Winterzeit, wenn es dann immer dann wieder ein bisschen mehr Zeit hat, dann mal wieder ein bisschen Sachen aufholen. gerade die Special und so kann es ja immer geben. Also die freien Podcasts höre ich mir auch im Großen und Ganzen an.
Ja, die sind meiner Meinung nach so Hit und Miss.
Ja.
Da gibt es manchmal Folgen, also in den letzten Monaten gab es ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, absolut top wieder. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber jetzt die letzten paar waren so, ja, läuft so, wenn man am PC surft, so nebenbei. Ja, aber nee, ansonsten immer wieder gut.
Da ich da dank Corona in Kurzarbeit bin, bin ich nicht mehr so viel unterwegs. Also normalerweise bin ich so eine gute Dreiviertelstunde auf dem Weg zur Arbeit. Dann kann man auch immer gut was weghören. Und ja, deswegen ist dann auch einfach wenig Zeit. Vielleicht das meiste, was ich noch höre, da nochmal Grüße gehen raus an Headlock vom Olaf.
Olaf.
Bester Mann. Einfach so das Wrestling-Magazin, auch Wrestling wieder mehr verfolgt. Das ist einfach schön, muss man aber auch mögen, ganz klar.
Ja klar, Wrestling ist was Eigenes und ehrlich gesagt, ich hab's halt als Jugendlicher gerne angeschaut. Also da auf Tele5 und so die Hulk Hogan, die Zeit mit Undertaker, guter Undertaker hat irgendwie, der ist qua seines Charakters nie wirklich weg gewesen. Ich weiß nicht, der ist vor einiger Zeit hat er aufgehört, glaube ich, aber der war halt so lange drin. Ich glaube, niemand war so lange drin.
Dann an alle Nicht-Wrestling-Fans da draußen, bitte mal Undertaker Boneyard-Match googeln. Das letzte war jetzt bei WrestleMania vor ein paar Tagen. Ist praktisch eine filmische Version des Wrestlings. Geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Ultra geil, wird dir gefallen. Einfach mal googeln, angucken. Mhm. Ich glaube, kann ich jedem empfehlen. Wer auf B-Movies steht, kann damit auch arbeiten. Also es ist wirklich schön gemacht.
Ganz hervorragend. Das klingt gut.
Dann übernehme ich noch
ein kurz, weil wir gerade einen Shoutout quasi zu Headlock haben und Olaf dabei hatten. Dann muss natürlich, weil wir uns dort auch getroffen haben im Discord, ein Shoutout zu Games Insider kommen und Benedikt und Sönke.
Disclaimer, wir sind beide Patronen.
ja, sind wir. Und das sehen Sie auch im Discord. Aber nur einfach so. Weil es wäre unfair, finde ich. Und sie machen auch, also er ist auch großartig. Sie haben jetzt auch einen Patreon gestartet, nur als Hinweis. Und auch die freien Folgen, die immer noch frei bleiben, also so wie sie gestartet sind mit den freien Folgen, die bleiben auch weiterhin die Formate frei. Und das sind in der Regel auch sehr stark recherchierte und durchdachte Sachen. Auch wenn es schöne Gespräche sind. Unseres ist ein bisschen weniger recherchiert. Wir müssen uns da noch ein bisschen vielleicht, glaube ich, eingrooven, aber wurscht. Und ja, also danke. Ist cool und wir werden weiterbleiben.
Ja, fühlt sich manchmal für mich so ein bisschen an wie so die ersten Support-Folgen. Also, das heißt, die ersten so ab Folge 15, 20. So, wo es dann so langsam professionell wurde, so fühlt es sich halt auch da an, wie gesagt.
Aber es startet, heißt ja auch ein Bier und ich trinke auch ein Bier, also alles gut.
Mein Met ist mittlerweile schon leer. Wie gesagt, da nochmal der Hinweis, Games Insider, unsere Empfehlung. Dann übernehme ich jetzt mal das zweite und für mein letztes Thema für heute aus der T3M. Wo ich immer noch nicht weiß, zu welchem Verlag das gehört, aber es ist egal. Nach Kritik. Tesla verringert Wasserbedarf bei Gigafactory. Ja, jetzt mal ein bisschen ausholendes Technikthema. Mhm. Speziell geht es ja darum, dass Tesla, also Elon Musk, wenn man es so aussprechen möchte, in Deutschland ja eine Gigafactory bauen will. Gigafactory ist im Endeffekt eine Fabrik, in dem Tesla-Fahrzeuge gebaut werden und idealerweise auch die Akkus und lackieren und tralala. Und da geht es einfach darum, dass eine Grünheide sich relativ viel Widerstand organisiert hat dagegen. Sprichwort Trinkwasserschutzgebiet.
Ich finde dieses Thema großartig. Das hat mir schon sehr viel Freude bereitet.
Ja, das ist so, die sind sich ja auch untereinander nicht einig. Also Da geht es ja erstmal darum, dürfen die Bäume weggeholzt werden?
Ja, es ist ein Industrieforst.
Ja, das ist so. Ja, und was ist mit dem Wasser? Und ja, wir reden hier von Maximalmengen. Also man will es ja nicht schönreden. Und ja, die Firmen sollen alle bitte, bitte, bitte ihre Angaben halten und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen so, sie wollen einfach dagegen sein. Das ist dieses deutsche Stuttgart 21-Ding. Also ich habe es lange Zeit, in anderthalb Jahren in Stuttgart, na, fast zwei sogar, gearbeitet, habe das auch so mitbekommen, wo ich mir denke, Alter, Stuttgart ist so ein Loch. Der Bahnhof ist so ein Stück Mist, muss man nett ausdrücken. Seid froh, wenn das Ding mal unter die Erde kommt. Vor allem, was das an Platz frisst, dieser Bahnhof in Stuttgart. Und die Leute drehen da ab. Ich verstehe, dass Leute sagen, ja, das wird alles so und so und das ist doof und tralala, das mag alles sein. Aber es ist halt so ein bisschen gerade so, wir sind dagegen, genau wie gegen Solar und gegen Windkraft. Und es tötet 10.000 Vögel im Jahr. Dann, ja, Vögel werden auf der Autobahn umgebracht? Schade, weiß keiner. Und das ist einfach so ein Dagegensein. Also vorweg, ich bin Tesla-Fanboy. Also wenn ich das Geld noch habe, werde ich auch garantiert mir einen Tesla kaufen, wenn ich einfach Bock drauf habe. Allein, also was ich bis jetzt darüber gesehen habe, sind die halt gar nicht das Auto an sich. Das Auto an sich, der große Tesla, ist praktisch viele S-Klasse-Teile drin und ganz verschiedene Sachen drin. Vielmehr die Haptik, wie das Ganze funktioniert, was sie sich ausgedacht haben, halt einfach diese zwei Schritte mehr. Das fasziniert mich und auch die Vision dahinter. Und ist halt so eine Anti-Stimmung dagegen, gegen alles Innovative gerade in Deutschland, wo ich denke, Leute, wir sind das Land der Dichter und Denker, wir sind das Land der Ingenieure, lasst uns doch, hört auf rumzuweinen, lasst uns doch Dinge besser machen. Ja, nee, wir brauchen, Windkraftanlagen sollen 1000 Meter Entfernung bis zum nächsten Wohngebäude sein. Eine fucking Mülldeponie zwischen 500 und 800 Meter.
Ja, oh, toll.
Das heißt, die Leute könnten, theoretisch könnte eine Mülldeponie 800 Meter neben meinem Haus eröffnet werden, aber eine Windkraftanlage 1000 Meter. Das heißt, die Dimensionen stimmen hier nicht.
Na, weißt du, was das Optimum wäre? 800 oder so Meter neben deinem Haus eine Mülldeponie. Daneben ein Windkraftwerk, das dann durch die Rotation den Gestank zu dir bläst.
Mindestens.
Klar, Scherz natürlich. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich teile Kritik, auch wenn man sagt, ja, man muss sich die ganzen Sachen auch umrufen, aber es ist ja keine sachliche Grundlage mehr. Es ist ja auch kein Maß mehr. Nein, wir wollen das nicht. Nein, das ist alles ganz großer Mist und das ist alles ganz schlimm und G5 bringt Corona und das dritte komplett ab. Entschuldigung.
G5 bringt Corona. Das ist einer der aktuellen großartigen.
Ja, das ist
ich weiß, es ist so. das ist wieder alte Gag. Da soll ein Sendemast aufgebaut werden. Oh, wir haben alle so Kopfschmerzen, Initiative. Wie wird's dann erst, wenn wir den anschalten?
Ja.
Das ist der alte Witz, aber so ungefähr ist es.
Ja, das ist ja das. Ist
auch ach Gott, ich kann nicht mehr.
Auch mit G5, also wenn wir bestimmt in einem anderen Punkt nochmal kommen, da gibt es 1000 Gründe. Klar muss man ein paar Dinge betrachten, aber warum es in der Sache eher besser als schlechter ist als hochsendestrahlende G4-Masten.
Ja.
4G-Masten, G4.
Nee, G4, das war was ganz
interessant. Ja. Aber genau, das war einfach, wie gesagt, einfach nur sinnbildlich dafür, man muss sich die ganzen Sachen angucken, aber man muss auch, wie man so schön sagt, die Kirche mal im Dorf lassen, auch mal das große Ganze betrachten. Stichwort Stromtrasse in den Süden, Stichwort Windenergie, Solarenergie, aber alle wollen dann die saubere Atomkraft haben. Wenn sie dann ein Endlager suchen, dann wird es dann spannend. Genau bei den Leuten.
Nee, aber jetzt muss ich auch noch mal was zu diesem Wald sagen. Das ist kein Wald, sorry. Ist ein Forst. Forst habe ich dadurch auch erst gelernt durch die Sache. Forst ist ja künstlich vom Menschen errichtet oder gepflanzt. Und ein Wald ist natürlich. So, Also wir haben hier einen industriellen, einen Forst für industrielles Holz. Das ist dafür geschaffen worden, abgeholzt und genutzt zu werden. Und diese Menschen dort, also dieses ganze Gebiet, wo das ist schon ewige, ich weiß nicht, seit Jahren als Industriegewerbegebiet ausgewiesen. Das ist keine Überraschung, das soll so da was hin. Es wollte nur keiner ein bisschen. Und dann, das Übelste ist, ich habe einen extra 3-Beitrag dazu gesehen. Extra 3 ist ja diese Satire-Sendung.
Ja, große Empfehlung an alle, die es nicht kennen.
Ja, das Problem ist nur, der Beitrag war absolut nicht satirisch. Die mussten nichts extra machen. Das ist wirklich ein Beitrag, den du in jeder Sendung, normalen Beitragssendung hättest senden können, weil da keiner war, der irgendwie dumme Fragen gestellt hat oder weißt du, versucht hat zu lenken. Das war einfach in sich Satire. Das war Satire per se. Also zum Beispiel, ja, aber da werden doch Arbeitsplätze geschaffen. Ja, wieso? Ich brauche nicht. Ich habe eine Arbeit. das ist so. Ja, danke.
danke fürs Gespräch.
Vielleicht Brandenburg und so ist vielleicht nicht so unbedingt perfekt aufgestellt. Ja, gut, du hast eine Arbeit. Toll, danke. Also solche Sachen. Oder dann der so ein Initiator. Ja, hier, riechen Sie mal. Der nimmt so ein Stück Moos aus dem Boden. Wie das riecht, hält es einer anderen Demonstrantin entgegen und sie sagt, ja, riecht nach Erde. Ja, spannend. Gut, ja. Aber es ist, vor allem, es ist nicht mal, so viel ich das jetzt gesehen habe, ein Habitat für aussterbende Arten oder irgendwas, wo man sagen muss, da muss man aufpassen. Sondern es ist einfach ein scheiß Kiefern, Tannenwald. Nee, nicht mal Tanne, Fichtenwald. Es ist ein Fichtenwald, ein verdammter. Es ist das billigste Holz, was es gibt quasi.
Ja, das
der Forst wurde nur gepflanzt, damit da was ist, bis was Gescheites hinkommt.
Du hast halt so häufig sowas. Also, dass die Leute abgehen. Also, das Schönste, die Geschichte muss ich erzählen, weil sie so schön reinpasst, auch mit dem Auto. Ich habe ja eine längere Zeit in der Nähe von Osnabrück gewohnt. Dort ist die B31. Das ist eine Bundesstraße, die normalerweise von Osnabrück bis nach Bielefeld gehen sollte. So. Mitten im Bau wurde in der Nähe der Autobahn irgendein seltener Vogel gesehen. Man hat dann aber 10 Jahre später, alles Gedächtnis nicht mehr 10 Jahre lang nicht mehr gesehen, aber deswegen wurde dann der Bau der Bundesstraße aufgehoben. Interessant ist, dass Osnabrück eins der Drehkreuze und auch einer der größten Städte für Logistik ist. Das heißt, die meisten Speditionen Deutschlands sind dort beheimatet. Das heißt, alle, die Richtung Bielefeld und weiter wollen, müssen dann sonst wo langfahren. Millionen von CO2 wird in die Luft geblasen, weil angeblich dieser eine Vogel gesehen wurde. Ja, und die B31 hört halt irgendwo in der Walachei auf und darfst dann irgendwie über irgendwelche Landstraßen weiterfahren, wenn du willst. Das ist halt einfach so. Ja, wie gesagt, es fehlt halt ein bisschen das Augenmaß und auch hier wünschte ich mir, dass die Leute mal so wissen, so einen Schritt zurückgehen und sich das mal angucken, was da eigentlich genau passiert. Aber diese Hysterie, diese Panikmache passt in die Zeit. Dieses, ja, ich freue mich schon, wenn Corona mal vorbei ist. Also da gibt es ja jetzt schon die schönsten Geschichten dazu.
Corona ist ja auch wieder so ein Thema.
Aber zum Glück ist das Thema Impfgegner mal langsam dann um.
Aber auch Corona wird nicht die Impfgegner. Also, böse, wenn man wäre, könnte man sagen, es könnte sie eliminieren. Ja. Aber das habe ich nicht gesagt. Das ist einfach nur, man könnte es sagen. Ja, aber man liest auch immer noch, ich bin wieder mal zu viel auf Twitter unterwegs und selbst da bin ich in Verschwörungsdinger geraten, wo Merkel dafür verantwortlich ist, damit alle durchgeimpft werden mit bösen Sachen und so.
In Wirklichkeit ist das ja nur dafür da, dass Trump den Deep State vernichten kann, wissen wir alle.
Ich habe sogar schon eine Verschwörungstheorie gelesen, dass es Teil der Verschwörung oder des Plans ist, Trump beschuldigen für das, was jetzt los ist, damit man andere Sachen machen kann. Also ja. Das Gegenteil.
Das ist einfach so.
Es gibt, glaube ich, jede Verschwörungstheorie und eine Gegenverschwörung. Ich weiß es nicht.
Müsste sich eine ausdenken.
Ja, es hat sich wohl auch eine ausgedacht.
Ja, wie die meisten. Oder zum Glück wie die meisten.
Ja.
Aber ja, die Leute. Also für alle, die glauben, dass der Deep State existiert und Impfen kategorisch scheiße finden, ist, glaube ich, das hier der falsche Podcast. Ich glaube, das haben alle.
Definitiv, davon gehe ich aus. Oh nee, oh, da können wir so viele schöne Sachen machen.
Ach, werden wir bestimmt.
Man kann, glaube ich, gar nicht irgendwo aktuell unterwegs sein oder immer irgendwo ein bisschen umschauen, um nicht, ohne auf irgendwelche solche Sachen zu treffen. Also.
Ja, Leute sind halt verrückt. Das ist einfach so. Ist ja auch ein schönes Thema immer wieder. Ist ja auch spannend ein Stück weit.
Ja, also es hat so einen gewissen Unterhaltungseffekt. Also das, so da zu sehen, was sich Leute da ausdenken, ist schon so in gewisser Weise. Ja, man, die Hand ist immer so, man muss die eine immer so abhalten, an die Stirn zu kommen, aber es hat was.
Dann würden wir mal mit dem Thema den Podcast beenden, würde ich sagen. Stunde haben wir wieder gerissen.
Ja.
Dann für alle, die es gefallen hat, wir hoffen, das jetzt öfters zu machen. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Haben wir ganz professionell eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die sich so folgt nennt Technikquatsch, ein Wort, @gmail.com. Hochprofessionell.
Und weißt du, was noch professioneller ist? Es ist kein Umlaut drin, beziehungsweise ein oder so. Ja, da muss man dann immer erklären, so mit AE. Ganz großartig. Super.
Grüße gehen raus an die Lester-Schwestern. Das ist immer super.
Mhm.
Dann wünschen wir allen, die das hören, schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Jawohl, bis dann.